Ja, hallo miteinander und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Thomas Heine und wir, das sind Alexander Schelle, Rainer Mees und ich, wir werden in dieser Podcast-Reihe ein wenig Licht auf die verborgenen Seiten unserer und deiner Persönlichkeit werfen, auf das Unterbewusstsein und alles, was damit zusammenhängt. Dieser Podcast ist Teil unseres Projekts Das Blackbox-Protokoll und wenn du mehr dazu wissen möchtest, findest du einen Link dazu in den Shownotes. Tja, was ist Glück? Die Antwort darauf ist aus menschlicher Sicht natürlich eine höchst subjektive. Physiologisch gesehen lässt sich Glücksempfinden allerdings ziemlich gut beschreiben. Es hängt nachweislich mit der Ausschüttung verschiedener Hormone zusammen, wie Endorphinen oder Oxytocin. Aber es gibt auch Zusammenhänge mit der Aktivität einiger Neurotransmitter wie Dopamin oder Serotonin. Das Gehirn setzt also diese Botenstoffe bei unterschiedlichen Aktivitäten frei, ja, und dann fühlen wir uns eben glücklich. Das sagt zwar noch nicht, wann und warum diese Freisetzung erfolgt, aber immerhin. In den vergangenen Jahren wurden in diesem physiologischen Bereich ein paar ziemlich gruselige Experimente gemacht. Zum Beispiel wurden bei Mäusen bestimmte Nervenzellen im Gehirn manipuliert. Nervenzellen, deren Neurotransmitter Dopamin war. Und die wurden so manipuliert, dass sie durch ein operativ am Gehirn angesetztes Glasfaserkabel über Belichtung gereizt werden konnten. Und die Beobachtungen zeigten hinterher, dass sich die Mäuse jetzt bevorzugt an genau den Stellen im Käfig aufgehalten haben, an denen durch Belichtung über diese Glasfaserkabel ihre dopaminempfindlichen Neuronen gereizt wurden. Obwohl es währenddessen keinen äußeren Anreiz, also keine Belohnung für dieses Verhalten gab. Die Belohnung war also das Reizen dieser Nerven. Darüber konnte also ein neuronales Belohnungssystem im Gehirn identifiziert werden. Bilder von Mäusen mit an ihr Gehirn angebauten Glasfaserkabeln sind nur nicht unbedingt etwas, das uns so besonders glücklich macht. Der Hintergrund von solchen Tierversuchen ist dabei allerdings die Forschung zur Behandlung von beispielsweise Depressionen. Ob man das als Grund nun ausreichend findet, solche Experimente an Tieren zu machen, wollen wir jetzt mal nicht diskutieren. Aber das Stichwort Belohnungssystem bringt uns der Frage, was Glück ist, ein wenig näher. Vielleicht erinnert sich noch der eine oder die andere an unseren Podcast, den wir Fitness und der Sinn des Lebens genannt hatten. Da haben wir ja den evolutionsbiologischen Sinn des Lebens relativ eindeutig erkannt. Das eigene Leben möglichst lange zu erhalten, um sich möglichst oft fortpflanzen und vermehren zu können. Nun sagte ich ja eben, dass das Gehirn verschiedene Botenstoffe wie Dopamin und Serotonin bei unterschiedlichen Aktivitäten freisetzt und wir uns dann glücklich fühlen. Wenn wir das jetzt mit dem evolutionsbiologischen Sinn des Lebens übereinanderlegen, dann wird zumindest ein Zusammenhang ziemlich schnell deutlich. Unser inneres Belohnungssystem verstärkt eben ein Verhalten. Und es verstärkt evolutionsbiologisch gesehen eben jedes Verhalten, das dem evolutionsbiologischen Sinn des Lebens dienlich ist. Deshalb geht es den meisten Lebewesen auch beim Akt der Fortpflanzung besonders gut. Und beim Menschen geht das sogar so weit, dass dieser technische Akt mit der Fortpflanzung selbst nicht einmal mehr etwas zu tun haben muss. Also zumindest bei denen nicht, die wissen, wie Verhütung funktioniert. Natürlich, bei vielen Menschen sind Kinder tatsächlich etwas, das mit Glück in Verbindung gebracht wird, zumindest grundsätzlich. In konkreten Situationen fühlt sich das vielleicht mal anders an. Ich habe ja auch zwei und dennoch grundsätzlich, im Prinzip machen Kinder glücklich, ganz klar. Aber wie gesagt, wir Menschen sind da ja schon etwas komplizierter als andere Tiere. Nicht nur, dass wir Sex von Fortpflanzung trennen und darin glückliche Momente finden, wir sind doch ansonsten ziemlich vielfältig bezüglich der Dinge, die unser neuronales Belohnungssystem antreiben. Wenn wir uns etwas wünschen, zum Geburtstag oder zu Weihnachten, dann sind das ja in aller Regel Dinge, die uns auf die eine oder andere Weise glücklich machen. Manchmal nur kurz, manchmal etwas länger, aber interessant ist an dieser Stelle, dass eine ganze Reihe psychologischer Studien zu dem Ergebnis gekommen sind, dass generell Erlebnisse glücklicher machen als Dinge. Das ist spannend. Vor diesem Hintergrund ist in den letzten 10 bis 15 Jahren eine ganze Branche entstanden, die Erlebnis- und Eventgeschenke verkaufen. Jochen Schweizer und MyDays sind hierzulande sicher die bekanntesten. Aber es gibt sehr viel mehr und die Branche boomt. Und auch im Marketing für Produkte sieht man zunehmend, dass weniger Produkteigenschaften im Vordergrund stehen, als mehr das Erlebnis, der perfekte Augenblick und das Lebensgefühl, das damit einhergehen soll. Erlebnisse machen also glücklicher als Dinge. 2003 haben die beiden amerikanischen Psychologen Lief van Boven und Thomas Jillowitsch eine Studie unter 1000 US-Bürgern durchgeführt. Sie baten ihre Testpersonen, je einen Erlebnis- und einen besitzorientierten Kauf zu benennen und die dann miteinander zu vergleichen. Ergebnis? Die Mehrheit fand eindeutig das Erlebnis erfreulicher als den Gegenstand. Interessanterweise zeigte sich aber auch ein Zusammenhang dieser Einschätzung mit den Einkommensverhältnissen und dem Bildungsstand der befragten Personen. Befragte, die mehr als $75.000 im Jahr verdienten und einen höheren Bildungsabschluss hatten, bevorzugten ganz überwiegend den Erlebniskauf. Bei Geringverdienern war das eben etwas anders. Und van Boven und Jillowitsch vermuteten deshalb, dass Personen mit geringem Einkommen nun einmal einen Großteil der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel für Haushaltsgüter aufwenden müssten. Die Frage, ob sie ihr Geld nicht besser in Aktivitäten investieren sollten, stellte sich ihnen daher gar nicht erst. Da haben wir eine Schnittmenge zu Maslows Bedürfnisebenen, die wir bereits in anderen Podcasts angesprochen haben. Wer Sorge um seine Grundausstattung hat, kann sich kaum den Luxus einer Selbstverwirklichung über schöne Erlebnisse leisten, wenn sie Geld kosten. Und das war in diesem Fall ja der Hintergrund der Befragung. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum Erlebnisse scheinbar glücklicher machen als Besitz. Nun, eine Antwort könnte sein, dass Erlebnisse einfach irgendwann vorbei sind. Und das bedeutet, dass ich sie rückblickend auch ausschmücken und vielleicht sogar uminterpretieren kann. Das passiert ständig. Jeder kennt die rosarote Brille, durch die man gerne auf die Vergangenheit schaut. War dann vielleicht nicht alles toll, aber wir neigen dazu, das irgendwann nicht mehr zu sehen. Bei einem materiellen Objekt, das ich besitze, geht das eben nicht. Wenn da etwas nicht toll ist, dann habe ich es als Beleg des Mangels ja eben auch vor mir. Ein Uminterpretieren mit rosaroter Brille geht eben nur rückblickend. Wenn ich das Objekt irgendwann nicht mehr besitze und mich dann aber daran erinnere, wie toll es doch eigentlich war. Die Fähigkeit, sich Dinge rückblickend schön zu reden, die Fähigkeit zu retrospektivem Selbstbetrug, mag also ein Aspekt sein, warum uns tendenziell Erlebnisse glücklicher machen als Dinge. Aber es gibt natürlich noch weit mehr und auch weit tiefer gehende Gründe für diese Tendenz. Der eben angesprochene Aspekt der Selbstverwirklichung und des Schärfens der eigenen Identität ist ein weiterer Punkt. Wir sind als individueller Charakter, als einzigartige Persönlichkeit einfach die Summe all dessen, was wir erlebt haben. Unser episodisches oder autobiografisches Gedächtnis ist sogar ein neuropsychologischer Beleg dafür. Und dem helfen wir nach. Die älteren Semester durch Fotoalben und Dia-Abende, die mittleren Jahrgänge durch ihre Facebook-Chronik und die jüngeren heutzutage durch ihre Lebensdokumentation auf Instagram. Wir halten unsere Erlebnisse fest und zeigen sie anderen, wodurch wir uns selbst definieren und unsere Identität schärfen. Vielleicht ist es nicht besonders überraschend, aber die Wertschätzung von materiellem oder Erlebnissen zum Glücklichsein steht auch in Zusammenhang mit zwei weiteren Faktoren. Mit dem Selbstwertgefühl des Betreffenden und seiner sozialen Eingebundenheit. 2007 stellten die Wirtschaftswissenschaftlerinnen Len Chaplin und Deborah Rodder fest, dass Kinder und Teenager umso materialistischer sind, je geringer ihr Selbstwertgefühl ausgeprägt ist. Und neue Studien konnten auch bei Erwachsenen zeigen, dass besonders einsame Männer und Frauen Dinge wie Computer oder anderes besonders hoch wertschätzen. Insgesamt gesehen wandelt sich aber unsere Gesellschaft recht eindeutig bezüglich dessen, was als wichtig zum Glücklichsein angesehen wird. Früher waren materielle Statussymbole uneingefochten das Entscheidende. Heute sind es eben eher die gesammelten Erlebnisse, die ich dokumentiere und durch die ich dann mein eigenes Profil schärfe. Das beginnt beim individuellen kleinen Abenteuerurlaub und hört bei einer heute buchbaren geführten Mount Everest-Besteigung noch lange nicht auf. Das SpaceX-Projekt von Elon Musk, das auf einen Mondtourismus abzielt, passt da voll ins Bild. Es zeigt den Wandel von einer materialistischen zu einer erlebnisorientierten Gesellschaft, dass solche Events zunehmend als Statussymbole betrachtet werden. Aber auch unabhängig von den konkreten Dingen oder Erlebnissen, die Menschen glücklich machen können, sind die, nennen wir es mal, die emotionalen Ausschläge von Mensch zu Mensch natürlich sehr unterschiedlich. Wir haben ja alle ein mitunter sehr unterschiedliches Temperament, wenn es um Reaktionen auf etwas geht. Mancher ist eher gedämpft und introvertiert und vielleicht sogar melancholisch und freut sich bei Gelegenheit still in sich hinein. Andere wiederum strahlen Freude so offensiv und vielleicht extrovertiert aus, dass es sogar ansteckend für andere sein kann. Und natürlich gibt es auch die Charaktere, bei denen man den Eindruck hat, sie würden sich in einem Unglück geradezu sonnen, die scheinbar Probleme und Weltschmerz geradezu suchen. Andererseits gibt es aber auch die Menschen, denen es immer irgendwie gelingt, ihrem Alltag trotz des einen oder anderen Nackenschlags etwas Erfreuliches abzugewinnen. Wie kommt es nun, dass Menschen so unterschiedlich auf ihr Leben und ihre Erfahrungen reagieren? Nun, viele psychologische Studien haben gezeigt, dass Dinge wie Geld und Materielles und gutes Aussehen und selbst die Gesundheit das seelische Wohlbefinden weitaus weniger beeinflussen, als man denken sollte. Es gibt arme, hässliche und kranke Menschen, die sehr glücklich sind, genauso wie es wohlhabende, schöne und gesunde Menschen gibt, die sich trotzdem nicht als glücklich empfinden. Sicher gibt es natürlich gewisse Grundbedürfnisse, wie Essen, ein Dach über dem Kopf oder das Gefühl von Sicherheit, um zumindest nachvollziehbar gute Voraussetzungen zum Glücklichsein zu schaffen. Aber darüber hinaus fällt es wirklich schwer, bestimmte Rahmenbedingungen zu definieren, um das gefühlte Glück eines Menschen vorherzusagen. Man hat zum Beispiel versucht, der Veranlagung zum Glücklichsein über Studien mit eineiigen und zweieiigen Zwillingen auf die Spur zu kommen. Und man konnte feststellen, dass sich die eineiigen Zwillinge sehr viel ähnlicher sind in ihrer Wahrnehmung des subjektiven Glücks, als es bei zweieiigen der Fall ist. Es scheint also zumindest eine Veranlagung in dieser Richtung zu geben. Ähnlich wie bei Menschen, die mehr oder weniger zu Übergewicht neigen oder die mehr oder weniger bezüglich irgendeiner Eigenschaft talentiert sind. Zumindest etwas davon liegt offenbar in unseren Genen. Aber der andere Teil, der uns prägt, ist eben unsere Umwelt. Unsere Entwicklung durch Einflüsse von außen, wie Eltern, Freunde oder auch die Umgebung und die Verhältnisse, unter denen wir werden, wer wir sind und wie wir sind. Und das ist auch gut so, denn wären wir allein durch das, was uns unsere Eltern genetisch mitgegeben haben, festgelegt, ja, dann wäre ja jedes Streben nach Glück zwecklos. Wir würden empfinden, was unsere Gene uns vorgeben, und alles, was unser Leben uns darüber hinaus bieten kann, hätte keine Auswirkungen auf unser Glücksempfinden. Aber so ist es ja nicht. Zum Glück. Denn wenn meine Wahrnehmung von Glück nicht nur in meinen Genen liegt, an denen ich ja nichts ändern kann, sondern auch in Außenfaktoren, dann habe ich ja etwas, das ich wirklich beeinflussen kann. Das heißt, der alte Spruch, jeder ist seines Glückes Schmied, vereinfacht die Sache zwar ein wenig, denn auch in meiner Umwelt kann ich ja nicht alles beeinflussen, aber es steckt trotzdem ein großes Stück Wahrheit darin. Ich habe ja eben von der Veranlagung zum Glücklichsein gesprochen, die manche Menschen haben. Ähnlich wie die Veranlagung, zu Übergewicht zu neigen oder für irgendetwas talentiert zu sein. Wenn wir uns genau diese beiden Beispiele mal anschauen, dann stellen wir ja fest, dass auch ein Mensch, der zu Übergewicht neigt, nicht zwingend übergewichtig sein muss. Und auch ein Mensch, der nicht das Talent zum Klavierspielen hat, kann Klavierspielen lernen. Es wird mehr Mühe kosten, ja, und man muss mehr und härter daran arbeiten, aber es geht. Und beim Glücklichsein ist es genauso. Man kann es lernen, wenn man daran arbeitet. Verschiedene Studien haben versucht, die Anteile dessen, was das Glücklichsein beeinflusst, in Zahlen und Prozenten auszudrücken. Dabei werden etwa 50% der genetischen Veranlagung zugeschrieben, was also die Basis der individuellen Unterschiede ausmacht. Nur rund 10% scheinen den Lebensumständen zuzuordnen zu sein. Also bin ich arm oder wohlhabend, wie ist mein Lebensumfeld, habe ich eine Familie oder wie ist mein Gesundheitszustand? Dass all das nur 10% ausmacht, ist auf den ersten Blick schon überraschend. Aber es bleiben ja noch 40% und diese 40% sind offenbar irgendwie individuelle Verhandlungsmasse. Vielleicht kennst du den Spruch, dass das Leben zum Teil das ist, was es uns mitgibt, zum Teil ist es, wie wir es nehmen und zum Teil ist es das, was wir daraus machen. Und in diese Richtung gehen offenbar diese 40% Verhandlungsmasse. Und so gesehen sind 40% auch eine ganze Menge. 40% persönlicher Spielraum und Entscheidungsfreiheit zum Glücklichsein klingt doch nicht schlecht. In verschiedenen Studien konnte gezeigt werden, dass die glücklichsten Menschen viel Zeit in ihre Familie, ihre Freunde und ihre Beziehungspflege investieren. Solche Menschen empfinden sich speziell mit diesen Beziehungen als beschenkt. Und sie sind dankbar dafür und sie sind deshalb auch oft die Ersten, die anderen ihre Hilfe anbieten. Und durch diese Einbindung in ein soziales Netz von Freunden und Familie sehen sie auch zumeist optimistisch in die Zukunft, weil sie sich dieser Stützen gewiss sind. Das Reziprozitätsprinzip, auf das Alex auch noch einmal in einem separaten Podcast eingehen wird, kommt auch hier wieder zur Anwendung. Hier sehen wir also einen Grund für das, was ich eingangs erwähnt habe, dass die Wertschätzung von Materiellem im Vergleich zu Erlebnissen im Bezug zum Glücklichsein auch in Zusammenhang mit der sozialen Eingebundenheit des Betreffenden steht. Wer sozial eingebunden ist und mit seinen Freunden und seiner Familie Erlebnisse teilen kann, ist nicht primär auf Materielles angewiesen. Und, wie schon Albert Schweitzer sagte, Glück ist das Einzige, was mehr wird, wenn man es teilt. Dieser Satz gewinnt natürlich auch noch einmal an Bedeutung, wenn man ihn in unserem Zusammenhang sieht. Also im Zusammenhang mit dem erwähnten Umstand, dass die glücklichsten Menschen viel Zeit in Familie, Freunde und Beziehungspflege investieren. Aber was ist denn jetzt das Rezept zum Glücklichsein? Gibt es überhaupt eins? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Aber es gibt sicher einiges, was bessere Voraussetzungen schafft. Und das betrifft weniger das, was das Leben uns gibt, das können wir nämlich nicht immer beeinflussen, als vielmehr die Frage, wie wir es nehmen und was wir daraus machen. Grundsätzlich scheint es so zu sein, dass sich die Euphorie eines Erfolges schneller verflüchtigt als die Enttäuschung über eine Niederlage. Wenn ich also beispielsweise den Studienplatz oder den Job bekommen habe, den ich unbedingt wollte, ist das genauso, als wenn es sich um eine neue Wohnung handelt. Man gewöhnt sich sehr oft sehr schnell an Veränderungen und deshalb pendelt sich mein subjektives Glücksempfinden auch sehr schnell wieder auf dem Ausgangsniveau ein. Obwohl ich also doch im Moment dieses Erfolges vor Glück geradezu geplatzt bin, würde ich mein generelles Glücksempfinden einige Zeit später auch nicht als höher einstufen als vorher. Glück scheint sich also nicht einfach dauerhaft aufsummieren zu lassen. Der Umstand, dass wir solche Dinge sehr schnell für normal halten und sie deshalb mit zunehmender Dauer auch zunehmend weniger wertschätzen, scheint eines der größten Hindernisse auf dem Weg zu dauerhaftem Glück zu sein. Aber was wir tun können, ist, uns die Aspekte, die uns dauerhaft glücklich machen, immer wieder bewusst zu machen und damit der Gewöhnung zumindest etwas entgegenzuwirken. Wissen die Menschen, die dich glücklich machen, dass sie es tun? Hast du es ihnen in letzter Zeit mal gesagt? Gehst du offensiv damit um, dass du dankbar für das eine oder andere in deinem Leben bist? Alleine der Umstand, es im entsprechenden Moment auch einmal laut auszusprechen, hilft schon, uns selbst diese Dinge, die wir oftmals als so selbstverständlich annehmen, zu vergegenwärtigen. Routine im Leben beruhigt zwar einerseits und gibt ein subjektives Gefühl der Berechenbarkeit und der Verlässlichkeit, aber diese Routine führt eben auch dazu, dass unsere Glücksgefühle abflachen die wir hatten, als wir uns das neu erarbeitet haben, was wir nun für selbstverständlich halten. Aber wirklich selbstverständlich ist eben das Wenigste im Leben und Glück schon gar nicht. Wenn wir uns das klar machen und versuchen, dem Empfinden des Selbstverständlichen entgegenzuwirken, sind wir sicher schon auf einem guten Weg. Aber nicht nur das Erreichte kann selbstverständlich werden, sondern auch das Erreichen, der Erfolg als Prozess und als Moment. Wir sollten keineswegs verlernen, uns auch über kleine Erfolge im Alltag zu freuen, sie bewusst wahrzunehmen und sie als Geschenk zu betrachten. Das also, wie wir die Dinge nehmen, das sind Entscheidungen, bewusste Entscheidungen. In gewisser Weise haben wir also trotz allem den Schlüssel zum Glück selbst in der Hand, trotz unserer Veranlagung, trotz der finanziellen, sozialen und gesellschaftlichen Verhältnisse, in die wir nun einmal hineingeboren wurden und an denen wir ja keine Aktien hatten. Glück ist eben nur zu einem Teil das, was das Leben uns gibt. Zum anderen ist es eben, wie wir es nehmen und was wir daraus machen. Also machen wir was draus. Ja, das war es dann auch schon wieder für heute. Ich hoffe, auch aus dieser Folge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein konnte vielleicht der eine oder die andere etwas zum Nachdenken mitnehmen. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns auch dieses Mal wieder über eine Bewertung oder auch eine Rückmeldung von euch sehr freuen. Und wie immer nehmen wir auch gerne wieder Anregungen für weitere Themen auf oder Wünsche nach Vertiefungen. Wer mehr von uns erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, uns auf unserer Webseite oder noch besser bei unseren Seminaren zu besuchen. Damit verabschieden sich Rainer Mees, Alexander Schelle und Thomas Heine und wir würden uns freuen, wenn wir euch für die nächste Folge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein interessieren konnten. Bis dahin, macht's gut!